Hallo, hier ist Bibletunes mit Impulsen aus dem Hebräerbrief von Detlef Kühlein und Jens Kaldewey.
Ich lese in der neuen Genfer Übersetzung Hebräer 11, die Verse 32 bis 40. Wie viele andere Beispiele wäre noch zu nennen? Die Zeit fehlt mir, um auf Gideon und Barak einzugehen, auf Simson und Jiftach, auf David und Samuel und auf die Propheten. Was haben Menschen wie sie durch ihr Glauben nicht alles zustande gebracht? Sie zwangen Königreiche nieder, sie sorgten für Recht und Gerechtigkeit, sie erlebten die Erfüllung von Zusagen, die Gott ihnen gemacht hatte, sie hielten Löwen das Maul zu, sie blieben mitten im Feuer, unberührt von den Flammen, sie entkamen dem tödlichen Schwert, sie wurden, wo es ihnen an Kraft fehlte, von Gott gestärkt, sie erwiesen sich als Helden im Kampf, sie schlugen feindliche Heere in die Flucht. Es kam sogar vor, dass Frauen, die Gott vertrauten, ihre verstorbenen Angehörigen zurückerhielten, weil Gott sie wieder lebendig machte. Andere, die auch Gott vertrauten, ließen sich lieber zu Tode foltern, als sich von Gott loszusagen, obwohl sie dadurch freigekommen wären. Sie waren bereit, ihr irdisches Leben zu verlieren, um durch die Auferstehung ein besseres Leben zu erhalten. Manche mussten sich verspotten und auspeitschen lassen, manche wurden gefesselt und ins Gefängnis geworfen. Sie wurden gesteinigt, sie wurden zersägt, sie wurden mit dem Schwert hingerichtet. Heimatlos zogen sie umher, in Schaf- und Ziegenfelle gehüllt, notleidend, verfolgt und misshandelt. Die Welt war es nicht wert, sie in ihrer Mitte zu haben. Sie mussten in der Wüste und in den Bergen, in Höhlen und in Erdlöchern Zuflucht suchen. Ihnen allen stellte Gott aufgrund ihres Glaubens ein gutes Zeugnis aus. Und doch haben sie die endgültige Erfüllung dessen, was er ihnen zugesagt hatte, nicht erlebt. Gott hat für unsere Zeit etwas vorgesehen, was besser ist als alles Frühere. Und deshalb können sie erst zusammen mit uns die Vollkommenheit erreichen. Die Schilderung der mächtigen Taten und Wirkungen der Glaubenshelden wird fortgesetzt. Und wir staunen. Was haben die nicht alles fertiggebracht? Was haben die nicht alles erlebt? Sie haben erlebt, wie ihr Glaube belohnt wurde. Sie haben die Frucht ihres Glaubens geerntet in diesem Leben. Und das kenne ich auch, wie Gott in diesem meinem Leben meinen Glauben belohnt hat. Ein Beispiel habe ich im letzten Bibletunes erzählt. Und auch ihr könntet da so einiges erzählen. Es ist wirklich etwas sehr Schönes, wenn man berichten kann, wie unser Glaube sich konkret auf dieses Leben auswirkt. Aber ist das immer so? Nein. Ganz klar, nein. Ich weiß nicht, ob euch die wichtige Wende im Text, ja fast ein Bruch im Text, aufgefallen ist. Vers 36. Es kam sogar vor, dass Frauen, die Gott vertrauten, ihre verstorbenen Angehörigen zurückerhielten, weil Gott sie wieder lebendig machte. Andere, die auch Gott vertrauten, ließen sich lieber zu Tode foltern und so weiter. Und dann kommt das traurige Schicksal dieser anderen. Andere. Es gibt die anderen, die glauben, ohne dass Gott sichtbar eingreift, die leiden müssen, schwer leiden müssen, ohne eine Veränderung zu erleben, ohne gesund zu werden, ohne dass die Umstände sich bessern würden. Und so manche Verheißungen, von denen sie denken, sie würden sich bereits während ihrer irdischen Lebenszeit erfüllen, erfüllen sich ganz und gar nicht. Sogar das Gegenteil. Es wird alles noch schlimmer. Die meisten Christen erleben wohl beides. In mancher Hinsicht erfahren sie Gott im Hier und Jetzt und in mancher Hinsicht läuft gar nichts. Gott bleibt scheinbar völlig stumm, inaktiv, unsichtbar. Viele unserer glaubenden Vorväter mussten schwer durch und erlebten die Erfüllung dessen, was Gott ihnen zugesagt hatte, nicht. Aber ihnen allen stellte Gott aufgrund ihres Glaubens ein gutes Zeugnis aus. Das ist sehr viel wert. Das wollen wir auf keinen Fall gering achten. Dieses Zeugnis nahmen sie mit in den Himmel. Dieses Zeugnis nahmen sie mit in die Welt Gottes. Und aufgrund dieses Zeugnis haben sie doch noch empfangen. Nach unserer Zeitrechnung hier auf der Erde werden sie empfangen. Hier bei uns vergeht ja noch die Zeit. Drüben läuft die Zeit natürlich ganz anders. Nichts wird umsonst gewesen sein. Jeder wird feststellen, dass der scheinbar ergebnislose Glaube, der immer nur warten musste, der hier nichts empfangen hat, überreichlich empfängt. Gott hat vielen in Israel zugemutet, zu glauben, ohne die Erfüllung zu erleben, ohne ein konkretes irdisch-leibliches Ergebnis des Glaubens konstatieren zu können. Ganz einfach, weil es eine Heilsgeschichte gibt, weil vieles noch im Werden ist, weil vieles erst noch vollendet werden wird. Aber eines Tages wird es für alle soweit sein. Unser Glaube wird belohnt werden. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. So verspricht es Jesus. Auch wenn wir vieles haben und erlebt haben, was die Glaubenden des alten Israels noch nicht hatten und sehnlichst erwarteten, sind wir doch in einer ähnlichen Situation. Wir warten nämlich auch noch auf das noch Bessere. Wir warten auf die Wiederkunft Jesu. Wir haben Jesus unsichtbar durch den Glauben und durch den Heiligen Geist, aber wir sehen ihn nicht, spüren ihn selten oder kaum, hören ihn sehr unvollkommen und bruchstückhaft. Erst wenn Jesus kommt, in unserem Tod oder zu unserer Lebenszeit, das wissen wir ja nie, kommt das Vollkommene. Erst dann werden alle Tränen abgewischt. Erst dann bricht auf der ganzen Erde die Gerechtigkeit durch. Erst dann wird das Böse vollständig eliminiert werden. Erst dann erhalten wir unseren neuen vollkommenen Leib. Erst dann werden wir den sehen, den wir vorher nur mit den Augen des Herzens sehen konnten. Und es ist nun mal so, einige von uns gehören stärker zu den anderen, zu denen ein Glaube zugemutet wird, der auf alles warten muss, der keine oder nur sehr wenig konkrete Erfüllung erlebt. Wie bei den Alten und auch schon bei den ersten Jüngern übrigens. Da haben wir die beiden berühmten Jünger, Jakobus und Petrus. Sie bildeten den engsten Kreis um Jesus herum. Sie waren mit ihm auf den Berg der Verklärung. Doch dann wird Jakobus völlig willkürlich und sinnlos von König Herodes Agrippa I. mit dem Schwert hingerichtet. Dann wird Petrus festgenommen. Und auch bei ihm wird die Hinrichtung beschlossen. Doch Engel befreien ihn in der Nacht vor der Hinrichtung auf unglaublich wunderbare Weise aus dem Gefängnis. Und er kann noch Jahre hindurch für und mit Jesus auf dieser Erde unterwegs sein. Jakobus wurde hingerichtet, Petrus wurde befreit. Im Psalm 91, Vers 3 bis 4 heißt es, ja, er rettet dich wie ein Vogel aus dem Netz des Vogelfängers. Er bewahrt dich vor der tödlichen Pest. Er deckt dich schützend mit seinen Schwingen. Unter seinen Flügeln findest du Geborgenheit. Seine Treue gibt dir Deckung. Sie ist dein Schild, der dich schützt. Eine sehr konkrete Verheißung Gottes. Jakobus erlebte sie nicht. Petrus erlebte sie. Jakobus gehörte zu den anderen. Es ist nun aber wichtig, dass wir Petrus und Jakobus nicht etwa gegeneinander ausspielen, dass wir nicht etwa Gründe finden wollen, warum es bei Jakobus nicht geklappt hat, aber bei Petrus sehr wohl. Es wird immer Jakobusse und Petrusse geben. Wir dürfen auch unseren Glauben nicht festlegen auf den Jakobusweg oder auf den Petrusweg und uns allzu sehr fixieren auf ein resignatives Warten auf die Enderlösung, ohne damit zu rechnen, dass es auch erkennbare und erlebte Glaubenssiege in diesem Leben gibt. Wir dürfen uns aber auch nicht allzu sehr fixieren auf ein charismatisches Christentum und wundergierig werden. Wenn wir es nur richtig machen mit dem Glauben, wird schlussendlich jeder Berg weichen. Es gilt, unter der Führung des Heiligen Geistes, im stetigen Kontakt zum unsichtbaren Jesus, immer wieder zu fragen, welcher Glaube jetzt dran ist, jetzt geübt werden soll. Der Glaube, der konkret im Hier und Jetzt mit Ergebnissen rechnet, oder der Glaube, der mit dem alten Lied bekennt, wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Der reife Glaube wird immer eine Mischung sein von beiden Glaubensweisen.